gedacht, dass wenn irgendjemand nochmal in meiner Gegenwart Ehrfurcht bleibt, spielt, dann werde ich ihn auf kleiner Flamme rösten, weil ich das Lied echt gehasst habe. Da war halt, also wir hatten unseren Stand da eben an dieser Lobpreisbühne und jede Band, die da war, hat Ehrfurcht bleibt gespielt und wir haben das jeden Tag 18 Mal gehört oder so. Und ich hatte echt so einen Hals da drauf. Aber das war jetzt gerade tatsächlich meine hörbare Version und sagen, es hat mich ein wenig versöhnt mit dem Lied. Vielleicht muss ich das jetzt dann selber mal auf einer verstimmten Akustikgitarre zu Hause spielen, um da wieder ein bisschen Freakstock-Feeling zu kriegen. Ja, ich möchte was machen, was man nicht macht normalerweise, nämlich nochmal mit dem gleichen Vers anfangen wie beim letzten Freitag oder am letzten Wochenende. Weiß noch jemand, welcher das war? Ja gar nichts. Ich möchte einfach nochmal die gleiche Predigt halten wie letzten Freitag. Nein. Also ich habe aus... Nein, also der Hauptvers war letztes Mal aus dem Korinther, aber der Vers, mit dem ich angefangen habe, war aus dem Markus-Evangelium. Markus 7, ab Vers 5, ab Vers 6, und da kriegt das dann auch gleich richtig. Er, nämlich Jesus, antwortete ihnen: Der Prophet Jesaja hat recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren, was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Und Susanne hatte ja was gesagt, schon vor letzten Sonntag, wie beim letzten Sonntag von 24/7 Prayer, was ich echt als so prophetisch empfunden habe, irgendwie, dass ich da immer noch irgendwie drüber nachdenke und mich das immer noch verfolgt. Nämlich sie hat gesagt, dass Gott uns etwas zeigen möchte, was über Traditionen hinausgeht, sinngemäß, das ist das, wie ich es jetzt wiedergebe, dass wir in vielen Dingen, die wir machen, einfach nur Traditionen gehorchen und das machen, was wir immer schon gemacht haben, genauso wie wir es immer schon gemacht haben, und dass Gott vielleicht möchte, dass wir ihn auf eine ganz andere Weise kennenlernen oder in den Dingen, die wir aus Traditionsbewusstsein machen, einen vollkommen neuen Sinn entdecken und eine neue Bedeutung in das hineinlegen können, was wir schon ganz schön lange machen. Und ich merke das immer wieder und gerade jetzt, wo ich wieder mehr über diese Dinge bete, dass wir alle Traditionen haben, die sicherlich sehr gut sind, aber dass wir auch in vielen Bereichen Traditionen haben, wo es uns genauso geht wie diese Ansage, die Jesus damals und wir gemacht hat, dass wir Worten von Menschen mehr folgen als Gottes Wort, dass wir eine theologische Tradition höher halten als das, was Gott uns sagen möchte, dass unsere Vergangenheit lauter zu uns redet als die Bibel und dass Gott überhaupt nicht mehr mit uns Klartext reden kann, weil jedes Mal, wenn er etwas sagt, sofort irgendwie die ganze Tradition und Vergangenheit kommt und wir immer genau das verstehen, was wir immer schon verstanden haben und gar keinen direkten Zugang mehr zu dem haben, was Gott uns eigentlich sagen möchte. Und ich hoffe und bete, dass wir in so einen Prozess reinkommen als Gemeinde, wo wir Traditionen nochmal ganz neu überdenken können, wo wir Sachen nicht mehr einfach nur machen, weil wir sie immer gemacht haben, sondern wo Dinge wieder eine Bedeutung für uns kriegen. Wo wir nicht mehr einfach nur zum Gottesdienst gehen, weil wir schon seit 15 Jahren irgendwie zum Gottesdienst gegangen sind, wo wir nicht mehr beten, weil wir schon seit wir Christen sind, gebetet haben und weil wir uns so dran gewöhnt haben, sondern wo diese Dinge auf einmal wieder bedeutungsschwanger für uns sind und wo wir echt merken, ich kann es mir gar nicht leisten, einen Gottesdienst zu verpassen. Ich will es mir auch nicht leisten, gebetslos zu leben. Ich kann nicht mehr irgendwie ohne Gottes Wort leben, weil es wichtig ist für mich und ich weiß, warum es wichtig ist. Und ich glaube, dass es immer wieder nötig sein wird, dass Gott irgendwie phasenweise in unser Leben wieder mal ganz neu hineinkommt und wir diese ganzen alten Dinge mal in Frage stellen und uns fragen, warum mache ich das eigentlich, um dann wieder irgendwie Zugang zu kriegen zu dem, was es eigentlich bedeutet, Christ zu sein. Und man kann sich so sehr dran gewöhnen, Christ zu sein. Man kann das einfach irgendwie so... Ich weiß auch nicht, man macht das einfach, man ist das einfach und man weiß gar nicht mehr, was es bedeutet. Und man weiß gar nicht mehr, wie kostbar es für Gott ist, was Jesus gegeben hat und wie dafür, dass wir die Möglichkeit haben, hier Gottesdienste zu feiern und in den Himmel zu kommen. Und dieses Gefühl für Bedeutung, obwohl das Christentum eigentlich eine total bedeutsame Sache ist, geht irgendwie verloren. Und ich hoffe einfach, dass Gott uns das schenkt, dass wir wieder tiefer hineinkommen in das, was Gottes Wort uns eigentlich zu sagen hat und dass wir über rein Traditionalismus hinwegkommen und dass wir wissen, warum wir die Sachen machen und dass wir sie umso leidenschaftlicher machen können, weil wir einfach das Herz Gottes sehen und immer mehr von dem mitbekommen, was Gottes Herzschlag ist und mehr an das rankommen, was Jesus eigentlich für uns getan hat und was der Heilige Geist noch in uns tun will. Ich möchte heute gerne über ein Phänomen predigen, das mir in dem Zusammenhang auffällt. Und ich werde zwei Beispiele geben, zwei biblische Beispiele, aber das ist keine volle Liste, sondern das lässt sich eigentlich so quer durch die Bibel und quer durch die Glaubenspraxis wiederfinden. Und ich möchte das einfach mal als eine theologische Dyslexie bezeichnen. Das ist ein schönes Wort und wir mögen das ja alle, Fremdwörter zu können. Und das ist ja was man auswendig lernen kann. Das kann man so ins Vokabelheft schreiben und dann kann man sich die deutsche Wortbedeutung daneben schreiben und fühlt sich danach irgendwie gleich viel schlauer. Und obwohl das jetzt so ein unheimlich schlaues Wort ist, hat das eigentlich einen ziemlich profanen Ursprung. Ich habe nämlich vor einem Monat ungefähr Nackte Kanone geguckt. 33 ein Drittel. Ist einer meiner drei Lieblingsfilme. Die anderen beiden sind Nackte Kanone 1 und Nackte Kanone 2,5. Ja, und es ist ja, also ganz ehrlich, ne, Leslie Nielsen hat mindestens 100 total grottige Filme gedreht, von denen ich keinen einzigen zu Ende geguckt habe und die meisten also einfach vorher wieder abgebrochen habe. Ich dachte, wie kann man so einen grausamen Film drehen? Das gehört eigentlich verboten. Das muss unter die Genfer Konvention fallen, so eine Scheiße. Aber die drei Nackte Kanone Teile, ich finde, das ist wirklich richtig Kult. Also ich habe die bestimmt schon irgendwie 10-mal geguckt oder noch öfter oder so. Und immer, wenn ich mich irgendwie danach fühle, einen Film zu gucken, dann fällt meistens die Wahl auf Nackte Kanone, was einfach geil ist. Naja, und im dritten Teil, das fängt ja an, ne, mit dieser Szene, wo die alle in dem Bahnhof sind und Lieutenant Frank Drabin alias Leslie Nielsen sitzt da irgendwie am Tisch und liest eine Zeitung und die Schlagzeile dieser Zeitung, wenn ihr mal gesehen habt, vielleicht könnt ihr euch dran erinnern, die Schlagzeile dieser Zeitung ist Dyslexia for Cure Found. Und das ist, glaube ich, der einzige Mitdenkwitz, der überhaupt in dieser ganzen Trilogie vorhanden ist. Weil das meiste ist ja doch immer schon sehr bodenständiger Humor, was man auch also verstehen kann, ohne Atomphysik studiert zu haben. Aber das ist so einer irgendwie zum Mitdenken. Es heißt nämlich, also man kann das irgendwie ganz schlecht übersetzen, es hieße eigentlich Leseschwäche für Heilung gefunden. Und Dyslexia ist im Amerikanischen was anderes als im Deutschen. Also im Deutschen ist Dyslexie einfach alles, was mit Leseschwäche zu tun hat. Das kann Legasthenie sein, das kann alles mögliche andere sein. Aber im Amerikanischen ist Dyslexia noch so ein bisschen genauer definiert. Und da ist es so eine mentale Erkrankung, wo man rückwärts liest. Also wo man nicht unbedingt jedes Wort rückwärts liest und alle Buchstaben, aber wo man entweder die Buchstaben in einem Wort rückwärts liest oder den ganzen Satz rückwärts liest, obwohl man die Buchstaben vorwärts versteht. Und auf jeden Fall hat man nachher irgendwie eine ganze Menge Chaos, was dabei rauskommt, ganz egal, ob man das Wort oder den Satz rückwärts liest. Und ich glaube, dass wir als Christen ganz oft so eine Art theologische Dyslexie haben, dass wir alles Mögliche in der Bibel genau andersrum verstehen, als es eigentlich da steht. Und dann hat man Sachen, die scheinen auch totalen Sinn zu ergeben, vielleicht auch einfach nur deshalb, weil man das schon, wer weiß, wie oft gehört hat und deswegen das nicht mehr in Frage stellt. Aber eigentlich, wenn man das dann nochmal nachliest und vielleicht sogar mit einem betenden Herzen nachliest, merkt man, dass es eigentlich im Wort Gottes komplett anders da drin steht oder andersrum da drin steht, als man es von der Tradition her gewöhnt ist und als man es immer verstanden hat. Ein ganz berühmtes Beispiel oder für mich irgendwie ein total bedeutsames Beispiel ist, ich habe immer gehört, wenn du mehr von Gott haben möchtest, wenn du mehr im Geist wandeln möchtest, wenn du mehr mit Gottes Geist am Start sein willst, wenn du mehr Intimität haben willst, dann musst du heiliger leben und musst Sünde überwinden und musst die Werke des Fleisches, wie man das dann manchmal irgendwie im frommen Deutschen sagt, hinter dir lassen. Und da habe ich immer gedacht, ja, das ist total logisch. Klar, sicher, wenn ich mehr irgendwie von Gott haben will, dann muss ich einfach mehr die Dinge der Welt hinter mir lassen und dann muss ich weniger von dem machen, was die Bibel Sünde nennt und dann werde ich automatisch mehr von Gott in meinem Leben haben. Und das habe ich jahrelang geglaubt. Jetzt könnte ich hier mal eine Umfrage machen und mal fragen, wer von euch denkt das auch? Und sicherlich wird sich jetzt keiner mehr trauen aufzuzeigen, weil das ja möglicherweise peinlich ist. Aber ich glaube, im Herzen wäre doch so der ein oder andere, der sagen müsste, ja stimmt, das denke ich eigentlich auch, dass das so ist. Ist ja auch total logisch. Tatsache ist nämlich, dass Paulus es komplett andersrum schreibt. falls ihr es zu Hause mal nachlesen wollt. Galater 5 ist das und Vers 16. So schräg, dass ich es echt vorlesen muss. Das traue ich mich gar nicht aus dem Gedächtnis zu zitieren. Darum sage ich euch, lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Oder wie die Elberfelder sagt, lasst uns im Geist wandeln oder wandelt aber im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Und klassisch theologisch müsste das eigentlich heißen, erfüllt die Begierden des Fleisches nicht, dann werdet ihr immer mehr im Geist wandeln. Also irgendwer muss was falsch gemacht haben. Entweder haben wir es falsch verstanden oder Paulus hat es irgendwie falsch rum aufgeschrieben. Denn Paulus sagt es tatsächlich genau umgekehrt. Wie wandelt im Geist, dann werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht mehr vollbringen. Und ich glaube, dass Paulus natürlich recht hat. Und dass das eigentlich irgendwie auch viel logischer ist. Ne? Wenn ich richtig im Geist drin bin, wenn ich mit Jesus intim am Start bin, wenn ich eine tiefe Beziehung mit Jesus habe, dann werde ich automatisch aufhören, diese ganzen Dinge des Fleisches zu tun. Dann werde ich gar nicht mehr daran denken, dann werde ich gar keinen Bock mehr darauf haben, irgendwie zu wichsen und zu klauen und zu lügen und was weiß ich was irgendwie für Sachen machen. Da werde ich überhaupt nicht mehr dran denken. Und der Fehler, den wir haben, ist ja total oft irgendwie, ne, dass wir sagen, ich sehne mich nach viel mehr von Gott und deswegen werde ich jetzt mal aufhören zu morden. Ja. Ist jetzt einfach mal, ich dachte mir, ich will mal ein Beispiel nehmen, das nicht so viele von euch betrifft. Ihr könnt ja auch sagen, ich will jetzt viel mehr von Gott hören, deswegen werde ich jetzt mal aufhören, irgendwie zu wichsen. Aber dann hättet ihr alle, wäre es ja peinlich irgendwie, das will ich ja auch nicht. Ne? Aber das ist ja oft irgendwie so die Denkweise, die man hat. Ey, wenn ich will mehr von Gott haben und deswegen werde ich dieses und jenes sein lassen und werde mir total Mühe geben, heilig zu leben in allen möglichen Punkten. Und dann wird das doch automatisch passieren müssen, dass ich mehr von Gott habe. Und die Antwort ist nein. Es gibt Leute, ich meine, es gibt wirklich einige Leute, die das so leben und die sich wirklich Mühe geben und die ein völlig heiliges Leben führen nach außen hin. Aber das, was man dann irgendwie merkt, wenn man mit ihnen zusammen ist, ist, dass die heiligsten Leute oft die bittersten Leute sind. Und dass die Leute, die am wenigsten von den Sünden haben, die im Neuen Testament beschrieben sind, dass die oft am wenigsten Barmherzigkeit haben für andere Leute, gerade für Leute, die in Sünde leben, dass diese Leute oft am schadenfrohsten sind, wenn dann doch mal irgendjemand fällt und es ihm richtig schlecht geht und dass bei diesen Leuten oft am allerwenigsten von Gottes Liebe zu spüren ist. Und ich glaube, dass einfach der Grund ist, dass wir heilig leben können, ohne irgendetwas von Jesus verstanden zu haben. Und dass es möglich ist, zwar auch außen hin völlig heilig am Start zu sein, aber trotzdem tief in eine Lüge zu glauben und tief innerlich zu glauben, dass wir es selber sind, die uns erlösen müssen, dass wir uns selber frei machen müssen. Und dass deswegen oft bei den Leuten, die äußerlich am heiligsten sind, eigentlich am meisten Selbstgerechtigkeit auch am Start ist und am meisten das eigene Bemühen am Start ist und völlig wenig von der Liebe Gottes, von der Kraft Gottes und von der Freude Gottes. Und ich weiß, dass das hart ist, das irgendwie so zu sagen, aber es ist letzten Endes irgendwie genau das, was wir im Gleichnis vom verlorenen Sohn auch haben, dass da ein Sohn war, der war super heilig, der hat alles gemacht, was sein Vater gesagt hat. Und doch am Ende stellt sich raus, als dann der verlorene Sohn wiederkommt, stellt sich auf einmal raus, dass sein Herz voller Bitterkeit ist und dass er dem anderen Sohn es nicht gönnt, wieder zu Hause aufgenommen zu werden, sondern dass er mit einem traurigen, schmerzhaften Herzen zu seinem Vater kommt und sagt, hey, ich habe alles für dich gemacht. Und du hast mir nie ein Böckchen gegeben. Ich habe nie mit meinen Freunden irgendwie feiern können. Ich habe nie Spaß gehabt. All die 15, 20, 30 Jahre lang habe ich es nie gut gehabt. Und obwohl ich doch alles für dich gemacht habe. Und ich meine, ihr kennt das Gleichnis wahrscheinlich alle. Das ist so bekannt, da traut man sich gar nicht mehr drüber zu predigen. Und dann wisst ihr ja, was der Vater gesagt hat. Und er hat ihm gesagt, hey, du hast doch die ganze Zeit alles gehabt. Du hättest alles haben können. Du hast dir nichts genommen. Und so ist es ganz oft, dass wir versuchen, heilig zu leben und dass vielleicht auch eine gute Motivation dahinter steht, aber dass wir dennoch merken, es wird uns leer lassen, es wird uns unverändert lassen im tiefsten Herzen, wenn wir es aus eigener Kraft machen und wenn es nicht aus der Beziehung zu Jesus heraus geschieht. Ja, ich glaube, das war ich ein Amen wert. Wenn ich da sitzen würde, würde ich auch Amen sagen. Ja. Ah, Glory. Preach it, brother. Jawohl, mach ich. gib alles. Ja, mach ich. Es ist gut, irgendwie so vom Publikum getragen zu werden. Es geht dann gleich alles nochmal leichter und richtig cool. Das ist der Segen der Schizophrenie bei Predigern. Das ist richtig gut gemacht, Alter. Jawohl. Aber jetzt genau umgekehrt. Das, was Paulus sagt. Ich glaube und ich hoffe, dass das auch jeder von euch kennt. Dass man so sehr in der Anbetung ist. Oder so sehr in Gottes Wort sich eingegraben hat. Oder so motiviert, wie gerade dabei ist, für seinen ungläubigen Nachbarn zu beten. Dass man gar nicht mehr auf die Idee kommen würde, an irgendetwas Un-Jesus-mäßiges zu denken. Und das hat man ja oft, ne? Oder ich habe das zumindest oft. Wenn ich richtig in der Gegenwart Gottes bin, dann sind diese ganzen Gedanken, die ich sonst habe, wie der ganze Zorn, der hin und wieder mal aufsteigt oder Traurigkeit oder was weiß ich was, womit mir gerade irgendwie zu kämpfen habt, dann ist das auf einmal wie weggewischt. Das ist gar nicht mehr da. Man dreht sich um Jesus, man hat den Blick irgendwie absolut auf den Herrn gerichtet und diese ganzen Gedanken sind nicht da. Und Tatsache ist ja, dass du nicht in eine Sünde fallen wirst, an die du vorher nicht gedacht hast. Das fängt ja alles irgendwo im Kopf an, ne? Dass man so einen Gedanken hat, so ach, jetzt wäre es doch gut, mal eine Runde Selbstmitleid zu haben und da sich einfach mal irgendwie so einen Abend hinzusetzen und sich leid zu tun und sich zu denken, hey, was werden die Leute alle noch irgendwie das bedauern, wenn ich einmal tot bin und dann werden sie erst irgendwie merken, was ich für ein toller Kerl gewesen bin. Und man wird immer depressiver. Oder du kriegst irgendwie so einen Gedanken, so ach, jetzt wäre es doch echt gut, irgendwie mal sich richtig die Kante zu geben, irgendwie nach so einem harten Arbeitstag und dir läuft irgendwie schon das Wasser im Mund zusammen, wenn du daran denkst, irgendwie, dass du gleich im Kiosk eine dicke Flasche Wodka holen könntest und dann irgendwie einfach den Abend irgendwie da mit einer Flasche verbringen könntest. Aber wenn du so in Gottes Gegenwart bist, dann sind diese Gedanken auf einmal nicht da. Und wenn die Gedanken nicht da sind, dann kommst du überhaupt nicht mal auf die Idee, irgendetwas von diesen Sachen zu machen. Und ich glaube, das ist es, was Paulus da beschreibt. Was er sagt ist, wenn wir in Gottes Geist wandeln, wenn wir in Gottes Gegenwart sind, dann wird es automatisch so sein, dass unser Leben heiliger wird und dass wir immer weniger von diesen Werken des Fleisches vollbringen. Nur es geht nicht aus eigener Kraft. Es geht nicht irgendwie aus dem heraus, dass wir es wollen und selber vollbringen, sondern es geht daraus, dass die Nähe Gottes alles irgendwie an Ungöttlichem in uns verbrennt und diese ganzen Gelüste und Gedanken einfach wegschiebt. Und dann passiert es natürlich, dass Heiligkeit immer mehr vom Geist anzieht, ne, und je mehr ich Gott gebe, Raum gebe in meinem Leben, umso mehr wird er da sein, umso mehr werde ich mich wieder nach ihm sehen und umso mehr Raum werde ich ihm geben und es bildet sich so eine Spirale, die sich aufwärts dreht und man kommt immer weiter. Und dann stimmt es eigentlich auch wieder, wie wenn man sagt, dass Heiligkeit irgendwie etwas damit zu tun hat, dass man Gott wieder mehr merkt. Nur der Punkt ist, du kannst nur ausbrechen aus dem Leben, das du jetzt führst, indem du in Gottes Gegenwart kommst. Anders wird es nicht funktionieren. Und deswegen ist es ja auch so, dass man überhaupt erstmal Christ werden muss, irgendwie bevor wirklich eine göttliche Veränderung greifen kann, weil es einfach nicht geht außerhalb von Gottes Gegenwart. Das zweite Beispiel, was ich gerne bringen möchte, steht im Johannesevangelium, Johannes 14, ab Vers 15. Wenn ihr mich liebt, sagt Jesus, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, nämlich den Heiligen Geist, der für immer bei euch bleiben wird. Also wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und was oft daraus gemacht wird oder wie wir es oft verstanden, wenn wir eine theologische Dyslexie haben und das wieder irgendwie rückwärts verstehen ist, wenn ich Jesus lieben will und mehr Liebe Jesu in meinem Leben haben will, dann muss ich seine Gebote halten. Und das ist etwas, was total oft gelebt wird, ne? Dass man sagt, ich will ja mehr von Jesus, also werde ich mehr jetzt seine Gebote halten, also werde ich mehr irgendwie evangelisieren nach Matthäus 28, 20 und mich mit Flyern auf die Fußgängerzone stellen, weil das ein Gebot Jesu ist und deswegen werde ich in einer Obdachlosenarbeit mitarbeiten und deswegen werde ich zu Amnesty International gehen und die Gefangenen besuchen und deswegen werde ich alles Mögliche machen, um mehr die Gebote Jesu zu erfüllen und dann hoffentlich mehr von seiner Liebe mitzukriegen. Aber Tatsache ist doch wiederum, dass wir alle Leute kennen, die genau das machen, was Jesus ihnen aufgetragen hat und noch nicht mal Christen sind. Und dass es Leute gibt, die sind super sozial engagiert. Und die leben das irgendwie absolut vorbildlich, was Gott irgendwie als sozialmissionarischen Auftrag der Gemeinde gegeben hat. Und trotzdem erfüllt es sie nicht mehr mit Jesu Liebe und haben sie Jesus nicht mehr lieb, weil sie noch nicht mal an ihn glauben. Und genauso ist es auch bei uns, irgendwie, dass es nichts nützt, irgendwie diese eine Sache zu machen, wenn das Herz nicht stimmt. Und es ist wieder genau andersrum. Jesus hat uns hier ein Gradmesser gegeben, hat uns eine Art Thermometer gegeben, an der wir feststellen können, ohne uns selber zu bescheißen, ob wir in der Liebe zu Jesus wachsen oder nicht. Nämlich je mehr wir ihn lieben und je mehr von seiner Liebe in uns drin sein wird, umso mehr werden wir automatisch seine Gebote natürlich halten. Und es ist ja auch ganz klar, je mehr ich in einer Liebesbeziehung mit Jesus bin, umso mehr werde ich Liebe für alle Menschen haben, umso mehr wird es mich drängen, Menschen zu lieben, umso mehr wird es mir leicht fallen, meine Feinde zu lieben und für sie zu beten und für die, die mich verfolgen, zu beten und die auch noch irgendwie halbwegs gut zu finden und zu wollen, irgendwie, dass es ihnen richtig gut geht. Und natürlich meinen Nächsten zu lieben und meinen unbekannten Nächsten auch zu lieben. Liebe wird ja immer leichter, wenn wir in dieser Liebesbeziehung zu Jesus stehen. Nur auch wiederum, es geht nicht umgekehrt. Es geht nicht, wenn ich aus mir selber heraus versuche, irgendetwas für Jesus zu tun. Das wird mich ausbrennen, das wird mich fertig machen. Aber es geht, wenn ich in dieser Beziehung zu Jesus stehe und wachse, dann werde ich an den Werken erkennen können, dass ich weitergekommen bin mit ihm und dass ich weiter auf ihn zugewachsen bin. Es ist ein Gradmesser, es ist ein Thermometer, aber es funktioniert nicht andersrum. Und was ich eigentlich irgendwie damit sage, ist, dass es wichtiger ist, mit Jesus zu leben und in eine intensivere Beziehung mit unserem Gott zu kommen, als irgendetwas zu machen. Und was ich auch sage, ist, dass es möglich ist, fromme Dinge zu machen, die eigentlich total positiv sind, und da nehme ich noch nicht mal Beten und Bibellesen aus, und trotzdem nicht irgendwie Jesus-mäßiger zu werden, wenn einfach das Herz der ganzen Sache nicht stimmt und wir es einfach nur aus einem Traditionalismus heraus machen, dann wird es nicht irgendwie das bringen, was ich eigentlich erreichen will. Es wird mich nicht näher zu Jesus bringen. Aber da, wo ich an Jesus nah dran bin, da werden diese Dinge Sinn bekommen und ich werde mehr mit von meinem Herzblut da reinstecken und es wird auf einmal ganz einfach sein, heilig zu sein und göttliche Dinge zu tun. Nur das Erste muss vor dem Zweiten kommen und es darf nicht irgendwie das Zweite vor dem Ersten kommen. Und deswegen hoffe ich das einfach, irgendwie, dass das rüberkommt. Also ich weiß, ich habe immer nur schwache menschliche Worte, aber ich hoffe irgendwie, dass der Heilige Geist irgendwie auch mitredet. Und dass vielleicht so in der nächsten Woche es immer wieder passiert, dass ihr selber irgendwie merkt, wo ihr auf so eine geistliche, theologische Dyslexie reingefallen seid und wo ihr den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt macht und warum es nicht funktionieren kann. Und ich hoffe einfach, dass der Heilige Geist natürlich, dass der eine Überführung schenkt und dass er euch eine Möglichkeit gibt, das Denken zu ändern, gerade zu rücken und die Dinge Gottes zu machen, um dann zu erleben, dass es wirklich funktioniert. Und was dieses ganze geistliche Rückwärtsverstehen letzten Endes bewirkt, ist, dass es uns trennt von der einzigen Kraftquelle, die in unserem Leben jemals wirksam sein wird. Es wird immer dazu führen, dass wir uns darum drehen, was wir machen können oder was wir nicht machen dürfen. Entweder drehst du dich um Sünde, die du am besten sein lassen sollst, oder aber du drehst dich um das Gute, was du machen solltest, worauf du aber keinen Bock hast. Ehrlich gesagt. Und so kann Christsein nicht funktionieren. Das ist das, wovon Jesus uns freigemacht hat. Und Christsein funktioniert dann, wenn wir anfangen, uns um Jesus zu drehen. Wenn wir Jesus sehen, dann werden diese anderen Sachen sich von selber erledigen. Und ich glaube, dass das die Verheißung eigentlich aus dem Matthäusevangelium ist, die das auch mit beinhaltet. Das trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Ist da zwar in einem finanziellen Zusammenhang gebracht, aber ich glaube, dass es genauso in diesen geistlichen Dingen geht, dass wenn wir nach Jesus zuerst trachten, nach seiner Gerechtigkeit, nach seinem Reich, dann wird uns Heiligkeit zufallen oder leichter fallen. Vielleicht wird es manchmal noch ein Kampf sein und manchmal muss man das Fleisch überwinden, das ist klar. Aber dann wird es viel, viel leichter sein und dann werden wir die Werke, die Gott schon längst für uns vorbereitet hat, ganz, ganz einfach finden. Aber es wird nicht umgekehrt sein. Und ich merke das einfach bei mir selber immer weniger zum Glück. Aber ich merke, dass es überall eigentlich im Christentum so ist, dass wir uns um die falschen Sachen drehen. dass wir die ganze Zeit irgendwie an Sünden denken, dass wir die ganze Zeit an irgendwelche guten Sachen denken, die man machen könnte, aber von der Kraftquelle, die uns das Leben ermöglicht, uns immer weiter entfernen. Und dass das Beste, was wir machen könnten, wäre umzukehren und wieder auf Jesus zuzugehen, Zeiten in seiner Gegenwart verbringen, Lobpreis machen, Bibel lesen, alles, was uns näher zu Jesus bringt. Vielleicht auch irgendetwas anderes, was dich näher zu Jesus bringt, was in meinem Spektrum gar nicht vorkommt. Aber irgendetwas machen, wie was uns Jesus realer werden lässt. Und je mehr wir in dieser Realität Gottes und in seinem Geist leben, werden diese anderen Dinge sich von selbst erledigen. Amen. Halleluja. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dein Wort lebendig machst in uns. Gott, ich kann es einfach nur sagen und dir tut das oft so leid, dass meine Worte so schwach sind. Aber du kannst es in Sprengsätze verwandeln. Aber ich danke dir, dass dein Wort Sprengkraft hat. Und ich bitte dich, dass es uns verändert. Und Gott, so wie es heißt im Jeremia, dass dein Wort ein Hammer ist, der Felsen zerschlägt. Gott, so bete ich, dass dein Wort heute Felsen zerschlägt in unseren Herzen. Und dass wir endlich anfangen, die Sachen richtig rum zu verstehen und richtig rum zu lesen. Und dass wir Offenheit haben, dass dein Wort uns überführen und verändern kann, Gott. Und dass wir immer mehr so werden wie du, Jesus. Und Jesus, ich bitte dich das nicht nur für uns als Einzelperson, ich bitte dich das auch für uns als Gemeinde. Dass wir die Dinge so angehen, wie du es dir denkst. Gott, dass wir nicht abhängig sind von Programmen und von Gottesdiensten und diesen ganzen Dingen, Herr, sondern dass wir Leute sind, die hinter dir her sind und die dein Reich suchen und wollen und alles andere soll uns scheißegal sein. Und Jesus, ich bete, dass wir mehr in deine Gegenwart kommen. Und ich bete mir, dass du hier in unserer Mitte Geistesgaben mehr freisetzt. Gott, ich bitte dich mir, dass du allen Leuten, die sehr kopforientiert sind, Herr, dass du ihnen hilfst, ihren Geist wahrzunehmen und über ihr Denken hinwegzukommen und in deinen geistlichen Bereich hineinzutreten. Jesus, ich bitte dich, dass wir deine Welt immer mehr kennenlernen. Das ist komisch, ich habe schon wieder das Gefühl, dass ich hier nochmal in Sprachen beten sollte und ich werde das einfach machen. Öffnet doch einfach euren Geist, vielleicht versteht es jemand und wenn du eine Auslegung hast, dann komm doch einfach nach oben und leg's aus. Ich glaube, es sind ein paar Leute hier, sind die jetzt an einen alten Traum denken, nur eine Vision, die du mal gehabt hast, die du längst vergessen hast. Ich glaube, das ist was mit Gottes Reich zu tun hat und wahrscheinlich auch mit Geistesgaben zu tun hat. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dich jetzt irgendwie daran erinnert, damit du mutig vorangehst in dem Bereich, dass du anfängst, konsequent darüber zu beten und so lange irgendwie dafür zu beten und Gott irgendwie zu bitten und Möglichkeiten zu finden, da reinzukommen, bis du wirklich drin bist. Ich glaube, dass die allermeisten Leute, die heute Abend hier sind, noch weit unter ihrem Potenzial leben und dass Gott dir sagt, hey, hab Motivation. Warte nicht drauf, bis irgendjemand kommt, um dich zu entwickeln und dich weiterzubringen, sondern arbeite wieder daran, dass du deine Berufung erfüllst und dass du in das reinkommst, was ich für dich habe. Falls noch irgendjemand Eindrücke hat, falls Jesus dir gerade irgendwas gegeben hat, ich habe echt das Gefühl, dass ein paar hier sein müssten, dann bitte trau dich und komm jetzt noch vor der Band irgendwie nach vorne und sag das. Und wenn du jetzt gerade mit dir ringst und dich fragst, ob das wirklich von Gott ist, dann solltest du echt kommen und es sagen. Ich glaube, dass uns viel Reden Gottes und wieder durch die Lappen geht, dass man so lange überlegt, ob das wirklich von Gott ist, bis dann irgendwie die Gelegenheit vorbeigeht.
Ich liebe dich nicht wegen dem, was du getan hast oder wegen dem, was du nicht getan hast, sondern wegen dem, was du bist. Du bist mein Kind und deswegen liebe ich dich.
Ich hatte gerade noch bei der Predigt, keine Ahnung, Eindruck oder irgendwas, auf jeden Fall das Bedürfnis noch dazu zu fügen, zu dem, was Storch gesagt hat, dass es, glaube ich, viele Leute gibt, die Angst davor haben, dass, also die so ein bisschen Sorge haben, wenn sie nicht immer auf das Schlechte schauen oder auf das Negative, dass ihnen das unter den Händen weggleitet oder dass sie Angst haben, nicht Jesus-mäßig zu werden, wenn sie jetzt bloß nicht da immer drauf achten und irgendwie sich darum kümmern. Und ich habe festgestellt, dass ich mich in den letzten Jahren, also ich stelle immer wieder mal an einigen Punkten fest, wo ich mich über einen langen Zeitraum innerlich tatsächlich verändert habe, an Punkten, von denen ich gar nicht wahrgenommen habe, dass sie da sind. Und wo ich jetzt eigentlich erst, wo ich anders darüber denke, merke, dass sich da in mir was verändert hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ich wollte das einfach mal weitergeben, dass es auch Dinge gibt, die sich verändern, die vielleicht nicht in unserem Blickwinkel sind, in dem Moment, wo wir denken, ja, da und da, ich stehe da und da und das und das und das an mir ist scheiße, dass das meistens gar nichts bringt, sondern dass irgendwann der Punkt, ein Erkenntnispunkt kommen wird, wo du sehen wirst, da und da hast du dich verändert und vielleicht auch viele Punkte dabei sein werden, von denen du vorher gar nicht gedacht hattest, dass da eine Veränderung notwendig ist oder die du selber ausgeklammert hattest. Also möchte ich nochmal ganz doll den Leuten die Angst davor nehmen, dass nichts passiert, wenn du aufhörst, dich gedanklich um deine Sünde zu drehen, also dich mit deiner Sünde zu beschäftigen und die irgendwie loswerden zu wollen. Also es passiert trotzdem was, wenn du weiter an Gott dran bleibst, auch wenn das manchmal nicht so scheint.
Ja, Jesus will dich einfach in den Arm nehmen und du denkst, ich habe doch da Sünde in mir. Und theologisch ist für dich klar, dass Jesus dafür gestorben ist, dass es ja theologisch weg ist. Aber du meinst, du hast das immer noch in deiner Brust. Aber Jesus will dich genau an seine Brust drücken, aus Freude, und diese Freude mit dir teilen und dir sagen, spür es doch. Die Sünde ist weg. Sie ist weg. Amen. Hör auf zu denken. Spür einfach meine Liebe. Komm zu mir und wir nehmen uns in den Arm. Ganz einfach.
Amen.